SRF 2 Kultur.
Kontext: Europas junge Generation auf der Suche nach Arbeit.
Ich habe das gesehen, ich war 27 Jahre alt und ich war noch Praktikant. Und ich war noch bei meinen Eltern und ja, also irgendwann muss das fertig sein.
Dies sagt Alvaro Manrique de Lara, ein 29-jähriger Spanier, der seine Heimat verlassen und in der Schweiz Arbeit gesucht hat und gefunden hat. Er gehört zu den vielen qualifizierten jungen Berufsleuten, die derzeit aus den krisengeschüttelten Ländern Europas auswandern. Zu einem Zeitpunkt, in dem die Jugendarbeitslosigkeit in Europa Höchstwerte erreicht. Zu Gast sind ein Experte für Arbeitsmarkt und Ausbildung, Christian Birzinski-Fey vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und der junge spanische Telekommunikationsingenieur Alvaro Manrique de Lara, den Sie eben gehört haben. Dazu heute Kontext mit Sabine Bitter. Christian Birzinski-Fey, Europa leidet unter einer hohen Arbeitslosigkeit, eine Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise und der Schuldenkrise. Besonders betroffen ist die junge Generation. Warum?
Generell sind Jugendliche am Arbeitsmarkt eher benachteiligt, verglichen mit den anderen Arbeitnehmern. Wir haben Länder, da ist die Jugendarbeitslosigkeit 1,5-mal so hoch wie die normale Arbeitslosigkeit. Andere Länder, da ist sie 4-mal so hoch, wie Italien beispielsweise. Das hat vielfältige Ursachen. Zum Teil müssen jugendliche Arbeitsmarkteinsteiger und Einsteigerinnen mit schon etablierten Arbeitskräften konkurrieren. Ihre Produktivität ist den Arbeitgebern nicht sehr klar. In vielen Ländern gibt es nicht gute Ausbildungsabschlüsse, die den Arbeitgebern Signale senden. Und deshalb führt das dazu, dass die Arbeitslosenquote für Jugendlichen in der Regel höher ist als die der durchschnittlichen Arbeitnehmer.
Einzelne Länder beklagen eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit. In Griechenland ist gegenwärtig von über 60% die Rede, in Spanien von über 40%. Was ist in diesen Ländern spezifisch los?
Ja, zunächst einmal sind die sehr stark von dieser Finanz- und Bankenkrise und der Eurokrise betroffen. In Spanien haben wir beispielsweise die Situation, dass gleichzeitig noch eine Immobilienblase sich gebildet hat, die sich dann aufgelöst hat und viele Unternehmen in den Ruin getrieben hat. Wir haben gleichzeitig in vielen Ländern einen hohen Anteil von befristeter Beschäftigung. Spanien ist da auch ein extremes Beispiel. Das heißt, Jugendliche werden befristet beschäftigt und können demnach, wenn dem Unternehmen es nicht gut geht, auch schnell wieder entlassen werden. Und das führt natürlich dazu, dass in einer Krisensituation zuerst die Jugendlichen entlassen werden und die anderen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, die halt sehr geschützt sind, weil sie einen dauerhaften Arbeitsvertrag haben, eben nicht. Und das führt auch dazu, dass in manchen Ländern die Jugendarbeitslosigkeit besonders hoch ist.
Wenn wir uns nun diese hohen Arbeitslosenquoten in der jungen Generation ansehen in diesen Ländern, erscheinen diese als Rekordwerte. Gab es das eigentlich historisch gesehen schon einmal eine Jugendarbeitslosigkeit von über 60%?
Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sowas schon mal gesehen hätte. Also in der OECD ist mir das bisher noch nicht untergekommen. Das ist auch immer eine Frage der Messbarkeit. Also wir haben ja auch diese Statistiken, die wir erheben, die gibt es ja auch erst seit 40, 50 Jahren ungefähr. Aber ich glaube, das ist schon ein extrem hoher Wert und man kann das durchaus als historisch einzigartig bezeichnen.
Es gibt allerdings Ökonomen, die sagen, diese Zahlen des Europäischen Statistikamts seien zu hoch gegriffen, weil auch all jene jungen Frauen und Männer inbegriffen seien, die noch studieren und in Ausbildung sind, also noch gar keine Arbeit suchen und deswegen auch nicht als arbeitslos in dem Sinne bezeichnet werden können. Andererseits gibt es Stimmen, die sagen, in diesen Zahlen sind gar nicht alle drin, weil es ja auch junge Arbeitslose gibt, die schon seit 2, 3 Jahren ohne Arbeit sind, die dann aus der Statistik rausfallen. Also wie stark ist die junge Generation wirklich von Arbeitslosigkeit betroffen? Wer gehört zu dieser jungen Generation?
Also ich halte die Zahlen schon für sehr realistisch. Man unterscheidet da generell, je nach Definition, Arbeitslosenquoten von Leuten zwischen 15 und 24. Manchmal nimmt man auch die Leute zwischen 15 und 29, weil die Ausbildungszeiten immer länger werden. Ist das eine Arbeitslosenquote, die vielleicht etwas besser greift? Um jetzt das Problem der Menschen zu beschreiben, die jetzt weder in Ausbildung noch in Beschäftigung sind, gibt es dann die sogenannte Need-Quote. Das sind die Jugendlichen, die weder in Beschäftigung noch in Ausbildung sich befinden. Aber auch hier sehen wir steigende Quoten. Diese Quoten sind natürlich etwas niedriger, weil sie sich auf eine andere Gruppe beziehen. Aber auch die sind sage ich mal, auf einem historischen Höchststand. Und ob man sich jetzt darüber streitet, dass die Jugendarbeitslosigkeit bei 50 oder 40% liegt, macht das Problem jetzt nicht so viel geringer.
Christian Brzezinski-Fey, viele junge Leute aus Spanien, Griechenland und anderen Ländern nehmen das Heft jetzt selber in die Hand, warten nicht, bis die Situation sich bessert. Das heißt, sie ziehen nach Deutschland oder in die Schweiz und suchen eine Arbeit. Was bringen diese Migranten mit?
Vielleicht etwas zynisch gesprochen den Mut der Verzweiflung und vielleicht etwas positiver formuliert eine sehr hohe Motivation. Was sich ja unterscheidet zwischen den früheren Wanderungen von Arbeitskräften in Europa zu dem, was wir heute haben, ist ja, dass halt heute sehr hochqualifizierte bzw. Fachkräfte wandern zwischen den europäischen Ländern. Die sind sehr mobil, diese besser Ausgebildeten. Die Grenzüberschreitung kostet nicht mehr so viel, sag ich mal. Es ist möglich, innerhalb von Europas mobil zu sein, gerade für junge Leute. Und für junge Leute ist es auch selbstverständlich, mobil zu sein. Von daher ist das, sag ich mal, eine ganz andere Gruppe. Und das sind Leute, die sind sehr motiviert, die haben ihre Heimat hinter sich gelassen, wollen neu anfangen und sind, glaube ich, auch sehr gut ausgebildet, die in den anderen Ländern ankommen.
Sie haben es angesprochen, im Unterschied zu den, sagen wir, 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts kommen heute vor allem gut ausgebildete Fachkräfte aus Spanien, Portugal und Griechenland, viele qualifizierte Leute, die hier Arbeit suchen und oft auch finden. Wie zum Beispiel der 29-jährige junge Spanier Alvaro Manrique de Lara, der gegenüber Kontext darlegt, was ihn dazu bewogen hat, seine Heimat zu verlassen.
Ich heiße Alvaro Manrique de Lara. Ich bin in Madrid geboren, 1984. Bin ich zur Schweizerschule gegangen, als ich klein war, als ich 4 Jahre alt war. Dann habe ich dort studiert, bis ich Matura-Prüfung gemacht habe. Als ich 18 Jahre alt war, dann bin ich zur Universität gegangen, Ingenieurstudium gemacht, Bachelor und Master. Und in der Zwischenzeit, in der Mitte, war ich Praktikant bei Telefonica. Ich habe Telekommunikationsingenieur studiert. Insgesamt mit diesem Jahr in Telefonica habe ich 8 Jahre gebraucht. Dann habe ich ein Jahr bei der Universität in einem Labor nochmals als Praktikant gearbeitet. Ja, und vor 2 Jahren bin ich hier gekommen, ohne Arbeit, nur mit etwas Geld, das ich gespart hatte.
Alvaro Manrique de Lara hat rund 20 Bewerbungen geschrieben. 3 Unternehmen haben geantwortet und luden ihn zum Gespräch ein.
Ich habe 3 Wochen gebraucht, bis ich mein erstes Gespräch gehabt habe bei Ascom hier in Solothurn. Nach ein paar Gesprächen habe ich die Stelle bekommen. Seitdem arbeite ich hier in der Schweiz, in Solothurn. Im Moment bin ich zufrieden. Ich bin bei der Network Testing Division, um Qualität von den Netzwerken zu messen, Mobiles, also Handys und so. Und ich bin dort bei Projekte und Support, die Projekte planen, die Projekte machen, Support geben zu den Kunden. Eine Arbeit, die ist für mich, also für einen Telekommunikationsingenieur.
Der junge Spanier ist froh, nicht nur im Ausland, sondern zugleich auch in seinem erlernten Beruf arbeiten zu können. 2 Dinge haben ihm dabei geholfen. Seine Ausbildung als Ingenieur in der aufstrebenden Telekommunikationsbranche, zumal die Schweiz selbst zu wenig Ingenieure ausbildet. Und zum anderen hat Alvaro Manrique de Lara Deutsch gelernt.
Aber mein Vater und auch meine Mutter wollten, dass ich und meine Brüder nicht nur Englisch lernten, weil Englisch ist ganz normal, also ist nicht speziell. Aber Deutsch ist ein bisschen spezieller in Spanien. Das haben meine Eltern geplant. Und ja, im Moment ist gut gegangen. Also als ich klein war, war ich nicht zufrieden, weil Deutsch eine sehr schwierige Sprache ist für Leute, die romanische Sprache sprechen. Und ja, aber im Moment, ich bin zufrieden mit, was meine Eltern gemacht haben.
Alvaras Eltern sind heute pensioniert. Seine Mutter war in einem Ministerium in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Sein Vater war Rechtsanwalt. Die Eltern setzten auf Bildung, insbesondere auf Sprachkenntnisse, und schickten ihre 4 Söhne in die Schweizer Schule in Madrid. Alvaro machte mit 18 die Matura und schloss mit 26 das Ingenieurstudium ab. Ein Praktikum bei einer Telekommunikationsfirma hatte er zu diesem Zeitpunkt bereits hinter sich. Er begann ein 2. Praktikum im Labor an einer Universität. Da war er 27 Jahre alt. 2011 war das. Sein bisheriger beruflicher Werdegang war erfolgreich, doch die Zukunft, fand er, sah nicht rosig aus.
Ach ja, die Situation in Spanien war noch okay, aber die Zukunft war nicht gut. Das habe ich gedacht, also und gemerkt, ja, vielleicht. Und ich wollte einfach auch gehen und ja, ich hatte keine Freundin, ich konnte einfach gehen. Ich bin nicht der Einzige, der hier ist, oder? Ich habe noch Kollegen aus der Schule, die hier jetzt sind. Und auch aus Kollegen von mir aus der deutschen Schule in Madrid, es gibt auch eine deutsche Schule, sind auch hier. Und in der Schweiz, also in Zürich, Basel, Bern. Ich bin nicht der Einzige, ich war nicht der Erste und ich werde nicht der Letzte sein, sicher.
Lieber mit 27 eine Arbeit im Ausland suchen als erst mit 40, sagte sich Alvaro. Umso mehr, als die technische Entwicklung in der Schweizer Telekommunikationsbranche weiter fortgeschritten sei als in Spanien.
Als ich noch in Spanien war, technisch in Spanien war okay. Aber in den letzten 2 Jahren, was ich gesehen habe, nichts neu gekommen in Spanien. So, die Technologie ist genau dieselbe, die vor 2 Jahren. Also, sie sagen jetzt, es gibt kein Geld, wir können keine Investition machen, wir müssen die alte Technologie brauchen, oder? Aber ja, hier gibt jetzt schon 4G, LTE und in Spanien, was ich kenne, gibt LTE noch nicht. Die neue Technologie für Mobile-Kommunikation. Ja, aber mehr oder weniger in ganz Europa ist mehr oder weniger gleich im Moment. Diese Firmen sagen, wir haben kein Geld für neue Investitionen zu machen, wir bleiben genau gleich.
Alvaro Manrique de Lara bleibt mit seiner Arbeit in der Schweiz technisch auf dem neuesten Stand. Das ist für ihn ein Pluspunkt. Ebenso, dass er sich gut aufgenommen und integriert fühle. Nur im Alltagsleben habe er sich etwas umstellen müssen, aber das sei nicht wirklich ein Problem gewesen.
Ja, kleine Sachen. Zum Beispiel Mittagessen um 12 war zu früh für mich. Normalerweise in Spanien haben wir Mittagessen Nachmittagessen um 2, 2:30.
Die Arbeit sei überdies hier eher lockerer organisiert als in Spanien.
Was ich gesehen habe in diesen 2 Jahren, kann ich einfach meine 8,5 Stunden arbeiten. Und ja, natürlich, wenn es noch mehr Arbeit gibt, bleibe ich länger. Aber wenn ich fertig bin, darf ich nach Hause gehen. Kein Problem.
Soweit der 29-jährige Spanier Alvaro Manrique de Lara, der als Telekommunikationsingenieur bei der Ascom in Solothurn arbeitet. Kehren wir zurück zu Ihnen, zum Arbeitsmarktexperten am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Christian Birzinski-Fey. Alvaro Manrique de Lara erzählt zu den qualifizierten jungen Berufsleuten, die in die Schweiz oder nach Deutschland kommen und hier Arbeit suchen. Ist er gegenwärtig ein typischer Fall?
Ich würde sagen, ja. Die gut ausgebildeten jungen Erwachsenen sind die mobileren Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und die machen sich, sag ich mal, als erstes auf den Weg. Gerade wenn man, wie der Alvaro gesagt hat, keine familiären Bindungen hat, wenn man noch selber keine Familie gegründet hat und wenn man dann über diese spezielle Zusatzqualifikation verfügt, Deutsch zu können, dann ist das natürlich eine sehr gute Voraussetzung, dass man sich dann, wenn die Situation zu Hause auf dem Arbeitsmarkt nicht so gut aussieht, auf den Weg macht.
Dass die Arbeitslosigkeit im Zug der Finanz- und Wirtschaftskrise drastisch ansteigen könnte, eben insbesondere auch die Jugendarbeitslosigkeit, hat die Europäische Union zwar früh erkannt. Wenn man jetzt aber das Ausmaß der Krise betrachtet, mag man sich fragen, was die EU in den letzten Jahren gegen das Problem unternommen hat.
Das ist so ein bisschen ein Problem in der EU. Es gibt zwar die europäische Beschäftigungsstrategie, die über eine sogenannte Output-Steuerung, das heißt über bestimmte Zielquoten versucht, die Mitgliedsländer dazu anzureizen, entsprechende Politiken zu betreiben bzw. Maßnahmen umzusetzen. Aber diese Art der Steuerung, die hat in den letzten Jahren aus meiner Sicht zu viel auf reine Flexibilisierung gesetzt. Zum Beispiel heißt das Befristung von Beschäftigungsverhältnissen von jungen Leuten. Spanien ist da ein sehr gutes Beispiel dafür. Die haben einen sehr, sehr hohen Anteil an befristeter Beschäftigung. Für Portugal gilt das auch. Der liegt bei über 60% der Menschen zwischen 15 und 24 Jahren. Das heißt, die können auch sehr schnell wieder entlassen werden und die stehen dann als Arbeitslose auf dem Arbeitsmarkt. Das, sage ich mal, ist eine Politik der letzten 10, 20 Jahre gewesen, die jetzt mit kausal verantwortlich dafür war, dass die Situation für Jugendliche problematisch aussieht im Moment. Das generelle Problem, das deutete ich schon eben an, der EU ist, dass sie halt in dem Feld der Arbeitsmarktpolitik lediglich Empfehlungen rausgeben kann. Also die Hoheit über diese Arbeitsmarktpolitik liegt halt immer noch bei den Nationalstaaten. Und solange die sich nicht einig sind, kann halt kein Programm, was über eine Empfehlung hinausgeht, von der EU umgesetzt werden.
Gibt es denn aber überhaupt eine Empfehlung?
Es gibt Empfehlungen, die EU herausgibt. Das bezieht sich in erster Linie auf die sogenannte Job Guarantee für Jugendliche. Also die EU-Kommission hat empfohlen, dass Jugendlichen eine auf der nationalstaatlichen Ebene eine Job Guarantee angeboten wird. Das heißt, die werden, wenn sie arbeitslos werden, mit Maßnahmen versorgt, mit Weiterbildungsmaßnahmen, mit Ausbildungsmaßnahmen versorgt. Das ist so ein EU-Maßnahmenpaket, was die Kommission empfohlen hat wiederum. Die andere Strategie, die die EU immer einnimmt, ist, könnte man mit Ausbildungsorientierung beschreiben. Das heißt, dass junge Leute, die in Arbeitslosigkeit kommen, über zusätzliche Ausbildung, berufliche Ausbildung, betriebliche Ausbildung qualifiziert werden sollen, damit sie dann später einen besseren Einstieg in den Arbeitsmarkt finden, wenn die wirtschaftliche Situation wieder besser aussieht.
Wenn Sie sagen, die Arbeitsmarktpolitik ist Sache der einzelnen europäischen Länder selbst, sehen Sie dann das eine oder andere Land, in dem diese Empfehlungen der EU umgesetzt werden?
Das ist auch relativ schwierig, weil die Jugendarbeitsmärkte sehr, sehr unterschiedlich sind. Also die Situation auf dem Jugendarbeitsmarkt wird bestimmt einmal durch klassische Arbeitsmarktinstitutionen wie beispielsweise den Kündigungsschutz, wie beispielsweise die Lohnverhandlungssysteme, wie beispielsweise die rechtliche Grundlage, befristete Verträge abzuschließen und so weiter. Zusätzlich werden die Jugendarbeitsmärkte beeinflusst von den Bildungssystemen der einzelnen Länder. Also wir haben beispielsweise die drei Länder mit dualer Berufsausbildung, Österreich, Schweiz und Deutschland in Europa, die eine sehr hochstandardisierte berufliche Ausbildung anbieten für Jugendliche. Das heißt, jeder Jugendliche, der da eine Ausbildung gemacht hat, bekommt einen Status, also ein Zeugnis, das die Arbeitgeber im ganzen Land deuten können. Das heißt, die wissen sehr genau Bescheid über die Produktivität, über die Fähigkeiten der Jugendlichen und stellen demnach auch leichter Jugendliche ein, als wenn sie das nicht wissen würden. Dadurch entfällt halt für diese Unternehmen der Zwang, die erstmal zu befristen, und dadurch kommen die halt auch schneller in bessere Arbeitsverhältnisse. Das ist in vielen anderen Ländern nicht der Fall. Wir haben beispielsweise die sogenannten liberalen Arbeitsmärkte wie Irland oder Großbritannien, in denen die Schulbildung nicht beruflich ist, sondern eher generell ausbildet, wo die Jugendlichen dann im Betrieb lernen, was wichtig ist für ihre Produktivität, für ihren Arbeitsplatz. Und das ist natürlich sehr viel stärker empfindlich gegenüber ökonomischen Schwankungen als jetzt ein Ausbildungssystem, was sehr stark auf Qualifikationen der einzelnen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen setzt.
Die Auswanderung von qualifizierten jungen Berufsleuten mag für deren Berufsbiografie vorteilhaft sein. Was aber bedeutet sie für die Herkunftsländer?
Ja, das, was befürchtet wird, ist ja immer der sogenannte Brain Drain. Das heißt, dass gerade wie das jetzt in dem beschriebenen Fall des jungen Spaniers der Fall ist, dass gut ausgebildete Leute das Land verlassen und auch für lange Zeit oder für immer verlassen. Das ist natürlich ein Problem für die Herkunftsländer. Die haben immerhin investiert in die Ausbildung. Das heißt, die Länder bezahlen für das gesamte Ausbildungssystem. Und sobald die Jugendlichen dann erwerbstätig werden sollen, verlassen sie halt das Land. Das ist, sag ich mal, wenn das sehr stark passiert, sicherlich ein Problem für die Herkunftsländer. Die Länder, die Aufnahmeländer, die können sich natürlich freuen, gerade im Zeichen des Fachkräftemangels. Das heißt, durch den demografischen Wandel hervorgerufene Knappheit von qualifizierten Fachkräften ist für die Aufnahmeländer natürlich sehr positiv.
Gibt es zum Beispiel jetzt in Deutschland Konflikte, wenn da viele Spanier, viele Portugiesen kommen und möglicherweise auch junge Fachkräfte im Inland konkurrenzieren?
Das erwarte ich ehrlich gesagt nicht, da in Deutschland im Moment so viel über den Fachkräftemangel geredet wird und das ja ein Problem für das Wirtschaftswachstum in Deutschland werden wird, dass man sich da eher freuen wird, dass ausländische Fachkräfte nach Deutschland kommen. Die Zuwanderung, die nötig wäre, um das Arbeitskräfteangebot auf dem gleichen Level zu halten, die müsste um einiges größer sein, als sie im Moment stattfindet. Und ich rechne deshalb nicht damit, dass es da zu Konflikten kommen wird.
Christian Birzinski-Fey, die Herkunftsländer haben in Ausbildung von jungen Leuten investiert, die jetzt das Land in Heerscharen verlassen. Die wirtschaftlich besser gestellten Industrieländer profitieren von dem Know-how, das zu ihnen kommt. Wer den Absprung ins Ausland nicht schafft, muss in Ländern wie Griechenland, Portugal oder Spanien mit den Jobs Vorlieb nehmen, die zur Verfügung stehen. Alvaro Manrique di Lara sagt, viele Unternehmen würden diese Situation ausnützen.
Mit dieser Entschuldigung von der Krise, du musst unbedingt eine Stelle nehmen. Ich meine, wenn der Arbeitgeber bei dir kommt und sagt, jetzt werden wir dir vielleicht ja 1.000 Euro im Monat geben und ja, wenn du das nicht nimmst, dann Pech. Dann ja, es gibt 6 Millionen Leute ohne Arbeit in Spanien. Also musst du diese Stelle nehmen.
Viele Leute würden sich lange nach dem Studium von Praktikum zu Praktikum hangeln und das sei immer noch besser, als gar keinen Job zu haben.
Also im Moment, das normal ist, du bist vielleicht ja 28 Jahre alt und du bist noch Praktikant. Und du hast bei dieser Firma, als du 24 Jahre alt warst, angefangen als Praktikant und 4 Jahre später bist du noch Praktikant. Und wenn du nicht mehr Praktikant sein willst, du musst weggehen. Und dann nehmen sie eine neue Person als Praktikant.
Zum Beispiel einen Ingenieur mit Studienabschluss, der in einem Praktikum zwischen 600 und 800 Euro verdient. In Griechenland beträgt der Mindestlohn nur gerade 500 Euro. Andere Studienabgänger, zum Beispiel in den Geistes- und Sozialwissenschaften, bekommen im Praktikum gar keinen Lohn. Sie sollen vielmehr dankbar dafür sein, dass sie praktische Berufserfahrungen sammeln können. Ein Lohn von 600 bis 800 Euro reiche in Madrid jedenfalls nirgends hin.
Vielleicht kannst du zusammen mit deiner Freundin oder mit deinem Freund wohnen. Ja, du kannst eine kleine Wohnung bezahlen für beide, oder? Aber du kannst nicht einen Sohn oder eine Tochter haben. Nicht. So, du kannst das nicht bezahlen.
Viele junge Erwachsene würden so zwangsläufig lange bei den Eltern wohnen. Eine eigene Familie zu gründen, liege nicht drin.
Ich habe nur 2 oder 3 Freunde, die eine Familie haben. Oder? Die anderen sind ledig, haben eine Freundin oder einen Freund, aber keine Kinder.
Aber nicht nur die junge Generation leide unter der Situation, sagt Alvaro Manrique de Lara, auch die alte Generation.
Die pensionierten Leute werden irgendwann kein Geld mehr bekommen, weil das System von den Pensionen in Spanien ist, dass die Leute, die jetzt arbeiten, bezahlen die Pensionen für die Leute, die jetzt pensioniert sind. Also es gibt nicht wie hier eine zweite Säule, dort gibt nur eine Säule. Ja, sie können nichts machen, also jemand, der 70 Jahre alt ist, kann nicht nochmals arbeiten.
Christian Brzezinski, wir haben bis jetzt immer von der gut qualifizierten jungen Generation gesprochen, die auswandert oder sich mit schlecht bezahlten Praktika begnügen muss. Nun gibt es aber noch eine große Anzahl von jungen Frauen und Männern, die beruflich qualifiziert sind, aber trotzdem arbeitslos bleiben, genauso wie jene, die nicht gut ausgebildet sind, die gibt es ja auch noch. Das heißt, ein großer Teil der jungen Generation in Ländern wie Spanien, Portugal oder Griechenland bleibt auf lange Dauer außerhalb des Arbeitsmarkts, findet den Einstieg ins Berufsleben gar nicht erst. Was bedeutet das für diese Generation längerfristig?
Ja, das hat zum Teil fatale Konsequenzen für die Erwerbsbiografien von den jungen Leuten. Wie der junge Spanier das ja auch angedeutet hat, Familiengründung verzögert sich bestenfalls, wenn sie dadurch vielleicht auch gar nicht stattfindet, wenn die Arbeitslosigkeit oder die Unsicherheit, die man empfindet, allzu lange andauert. Erwerbsbiografien stecken eine lange Arbeitslosigkeitsphase auch nicht einfach so weg. Also die hat schon Konsequenzen auf spätere Beschäftigung. Das heißt, man fängt später an, Geld zu verdienen und wird halt für den ganzen Rest seines Lebens auch nicht so viel Einkünfte erzielen können, wie das bei einem geglückten Berufsstart der Fall sein wird. Also das ist, sag ich mal, auf der individuellen Ebene für die Jugendlichen, die davon betroffen sind von der Krise, schon sehr massiv, was die langfristigen Probleme angeht. Und man könnte durchaus von einer verlorenen Generation sprechen, die bei langanhaltender ökonomischer Krise keinen Einstieg in den Arbeitsmarkt findet.
Alvaro Manrique de Lara hat es angesprochen, auch die ältere Generation ist von der Jugendarbeitslosigkeit betroffen. Rechnen Sie auch damit, dass diese Länder in den nächsten Jahren ein noch größeres Problem mit den Renten bekommen? Die Renten wurden ja vielfach auch bereits schon gekürzt.
Ich denke, das steht prinzipiell den meisten europäischen Ländern bevor, wobei die nationalen Unterschiede da sehr groß sind. Das hängt immer sehr stark davon ab, wie Rentensysteme finanziert sind. Also die skandinavischen Länder beispielsweise, die finanzieren ihre Rentensysteme aus Steuergeldern, während das deutsche Rentensystem aus Beiträgen finanziert wird. Und da, sage ich mal, für die jetzt junge Generation schon deutlich weniger Renten zu erwarten sind. Es wird schon ein Problem sein, ein Ausfall von Einkommen für eine ganze Generation über einen langen Zeitraum von 2 bis 3 Jahren führt natürlich dazu, dass die Menschen weniger zurücklegen können, gerade wenn sie privat vorsorgen müssen für ihre Rente.
Christian Brzezinski-Fey, wenn Sie jetzt Arbeitsmarktexperte sind, was würden Sie jungen qualifizierten Berufsleuten in diesen krisengeschüttelten Ländern empfehlen?
Oje, ich würde empfehlen, die Zeit zu nutzen und in Ausbildung zu investieren, wo es nur geht, vielleicht Schlüsselqualifikationen zu erwerben, Sprachkenntnisse zu erwerben, alles, was später den Berufseinstieg erleichtern könnte, berufliche Kenntnisse zu erwerben. Vorhin wurde ja das Problem der Kettenpraktika angesprochen beispielsweise. Das ist natürlich alles andere als eine besonders faire Aneignung von Qualifikationen, aber vielleicht gibt es die ein oder andere Möglichkeit, die Zeit der Arbeitslosigkeit aktiv zu überbrücken, indem man sie halt für Weiterqualifikation benutzt. Ich denke, das ist das Beste, was man mit dieser Zeit, die verloren ist, anfangen kann.
Das war Christian Brzezinski-Fey, Experte für Ausbildung und Arbeitsmarkt am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, in Kontext zum Thema Jugendarbeitslosigkeit, von Sabine Bitt.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.